Domradio weltweit.
Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. So hat sich das angehört am Samstagabend beim Papstbesuch in Mexiko. Da war er bei der Jungfrau von Guadalupe, das ist die Nationalheilige Mexikos. Der Legende nach erschien nämlich im 16. Jahrhundert dort vor den Toren von Mexiko-Stadt einem Jungen eine dunkelhäutige Maria. Heute ist der Ort für die Lateinamerikaner so wichtig wie zum Beispiel bei uns Lourdes. Das ist natürlich ein großes Thema der Reise. Der Papst kommt aber auch in politisch-gesellschaftlicher Mission. Mexiko zählt heute zu einem der gefährlichsten Länder weltweit. Mord und Gewaltraten ufern aus. Und das macht auch dem Papst große Sorgen. Drogenhandel, Rassismus und Gewalt, die so viel Leid anrichten in Mexiko. Der Papst hat die Finger in die Wunden gelegt bei seiner Ansprache beim mexikanischen Präsidenten. Darüber reden wir heute hier, über die Probleme Mexikos, den viel zitierten Drogenkrieg, den Papstbesuch und das Engagement der katholischen Kirche in Mexiko. Seit Freitag ist der Papst unterwegs in Mexiko, ein Land, das sich in den vergangenen 10 Jahren zu einem der gefährlichsten Länder der Welt entwickelt hat. In manchen Regionen sind die Mordraten so hoch wie sonst nur im Irak oder in Afghanistan. Der Krieg gegen die Drogenkartelle, die Politik gewinnt ihn nicht. Die Clans und das organisierte Verbrechen schlagen mit aller Härte zurück und zeigen, wer das eigentliche Sagen in diesem Land hat. Auch wenn der Papst sagt, dass er als Pilger kommt und sich viel Zeit für das mexikanische Marienheiligtum ja auch genommen hat, für die Jungfrau von Guadalupe. Um das Thema Gewalt wird er in Mexiko nicht herumkommen. Will er auch gar nicht, das zeigt sein Reiseprogramm. Am Mittwoch, da wird er Ciudad Juárez im Norden Mexikos besuchen, eine Stadt, in der Gewalt, Mord und Folter an der Tagesordnung sind. Die Stadt ist eine der gefährlichsten der Welt. Ich spreche jetzt mit Rainer Wilhelm, er ist Mexiko-Referent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Er wird uns heute hier in der Sendung begleiten. Herzlich willkommen. Sie sind gerade erst aus Mexiko zurückgekehrt. Wie sicher oder unsicher haben Sie sich denn gefühlt dort?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch gemeinsam mit der Hilde Regeneter vom Domradio unterwegs und wir haben uns dank der Begleitung unserer Partner sehr sicher gefühlt. Aber es gab natürlich auch eine Situation, wo wir eine Gemeinde besucht haben, wo uns die Nachricht zugespielt worden ist, dass Militär und vor allem die Polizei abgezogen wird. Und dann war natürlich auch die Frage, fahren wir weiter, werden wir die nächsten Gemeinden weiter besuchen oder nicht? Und wir haben entschieden, dies nicht zu tun.
Also dann doch lieber der sichere Weg, wenn schon so eine Warnung kommt.
Wenn so eine Warnung kommt, sollte man sie schon annehmen, vor allem wenn sie von unseren Partnern kommt und auf die kann man sich einfach verlassen.
Seit 10 Jahren eskaliert der sogenannte Drogenkrieg in Mexiko. Was sind die Gründe dafür?
Die Unregierbarkeit dieses Landes. Und der Präsident damals, Calderón, hat versucht, in einem, ich glaube sogar letzten Versuch, die Gewalt, der Gewalt Herr zu werden, die ja nicht nur die Menschen betrifft, sondern tiefere Gründe auch in der Gesellschaft hat. Und dann versuchte er also mit Waffengewalt dieser Situation Herr zu werden. Auf der anderen Seite ging es natürlich auch darum, den Zufluss an Drogen in die USA zu stoppen. Also die USA haben natürlich auch ebenfalls einen immens großen Einfluss und haben diesen geltend gemacht und haben dann auch gesagt, wir unterstützen euch in diesem Versuch, die Drogenkartelle einzudämmen und zu bekämpfen. Und sie haben Waffen geliefert, sie haben Ausbilder geliefert und haben natürlich auch logistisch und technisch geholfen.
Die Politik hat den Drogenbanden und Kartellen den Krieg angesagt. Sie rüstet auf bei Polizei und Militär, aber warum kriegt sie die Gewalt trotzdem nicht in den Griff?
Und das ist genau das Problem. Die Politik ist in diesem Drogenhandel einfach sehr stark mit verstrickt. Und wenn sie es nicht ist, also Korruption ist überall, die Gewalt ist überall mächtig und die Brutalität ist immens hoch. Also ich habe während dieser Reise Zeugnisse gehört von Opfern, die gesagt haben, vor unseren Augen ist der Familienvater regelrecht hingerichtet und zerstückelt worden, mit einer Kettensäge zerschnitten worden und das vor den Kindern, vor der Ehefrau, das ist natürlich etwas, wo man einfach keine Worte mehr hat.
ein Fall, der auch in Deutschland durch die Medien ging. Das war die Entführung von 43 Studenten. Das ist anderthalb Jahre her. Von den Studenten fehlt bisher jede Spur. Der Verdacht liegt nahe, dass sie getötet wurden und dass auch in dem Falle Polizei und lokale Politiker in irgendeiner Form involviert waren, zumindest in Sachen Vertuschen.
Also das ist bekannt. Also die, dass da die Bürgermeisterin, der Bürgermeister und seine Frau damit involviert sind. Und es ist auch bekannt, dass die 43 jungen Leute von der Polizei angehalten worden sind. Sie hatten sich 5 Busse geliehen, in Anführungszeichen, und sind damit losgefahren. In einem vermutet man, so die unabhängige Kontrollorganisation, die den Fall nochmal nachspürt. Man vermutet in einem Drogen und sie kamen in eine Straßensperre der Polizei und sie wurden anschließend wohl einem Kartell übergeben. Also insofern die Verquickung und die Verstrickung zwischen der Regionalmacht und den Kartellen ist durchaus klar und gegeben. Auf unserer Reise war es immer spannend zu hören, man hat Chapo Guzman, also einen dieser großen Drogenbosse, innerhalb kürzester Zeit gefangen genommen. Aber man ist wohl nicht in der Lage, in Anführungszeichen, man ist auch nicht gewillt, das Verschwinden, möglicherweise auch den Tod dieser 43 Menschen aufzuklären.
Der Papst, der reist an einige Orte, die in diesem Sumpf der Gewalt untergehen. Was ist seine Botschaft an die Mexikaner?
Das hat er inzwischen auch am gestrigen Tag ziemlich deutlich gesagt. Solidarität. Wir stehen an der Seite, die Kirche steht an der Seite der Opfer. Und wir müssen etwas gegen Gewalt tun. Er hat also da auch ganz konkret aufgerufen, das ist sicherlich nicht nur an die Adresse der Kirche vor Ort gerichtet, sondern auch an uns als Hilfswerk. Ihr müsst uns auch helfen, dass wir bei den Opfern sein können, dass wir den Menschen auch beistehen können, und zwar mit professioneller Hilfe. Und das ist eines der wichtigen Themen. Er hat gestern Morgen ein Gespräch mit den Bischöfen gehabt, in dem er sie ganz klar aufgefordert hat, bitte steht bei den Menschen, hat ihnen sozusagen auch eine Standpauke gehalten, seid nicht Fürsten, sondern seid Zeugen dieses Herrn. Und deswegen auch diese große Herausforderung der Drogenkartelle und des Drogenhandels aufzunehmen und der Gewalt aufzunehmen und etwas dagegen zu tun.
Gab es jetzt auch besondere Sicherheitsvorkehrungen für den Papstbesuch?
Also als ich hatte eine Vorreise gemacht, ich war also, bevor wir zusammen mit den Journalisten vor Ort waren, habe ich dann also auch schon mal gefragt, wie sieht das denn aus mit der Sicherung, und dann hieß es, ja, zum Beispiel in der Basilika, wo 40.000 Menschen, Basilika de Guadalupe, in der 40.000 Menschen Platz finden, werden nur 20.000 Plätze vergeben. In San Cristóbal de las Casas, eine weitere Reiseroute, die er dann am morgigen Tag, heutigen und morgigen Tag angehen wird, dann hat man gesagt, nee, dieser Platz ist ungeeignet, es könnte geschossen werden. Auch hier hat man sehr stark Begrenzungen vorgenommen. Ich glaube, es ist eher eine Vorhaltung oder als eine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, man versucht, so wenig Menschen wie möglich zuzulassen, um dann auch möglicherweise Kritikpunkten entgegenzuwirken.
Sagt Rainer Wilhelm, Mexiko-Referent bei Adveniat, der vor kurzem noch in Mexiko war. Er wird im Laufe dieser Sendung noch mehrmals zu Wort kommen. Domradio weltweit heute rund um Mexiko. Über die Gewalt und die Wurzeln des Drogenkriegs haben wir eben schon gesprochen, in Mexiko, wo Papst Franziskus gerade zu Besuch ist. Dort sind es mittlerweile die Drogenkartelle, die die eigentlichen Geschicke des Landes lenken, nach ihren Vorstellungen, versteht sich. Und wer sich ihnen widersetzt, wird getötet, gefoltert, entführt, mit brutaler Gewalt entsetzlich entstellt. An die 100.000 Menschen sind so in den vergangenen 10 Jahren in diesem sogenannten mexikanischen Drogenkrieg getötet worden. Über die Wurzeln des Konflikts haben jetzt die mexikanische Schriftstellerin Carmen Boyosa und der US-amerikanische Historiker Mike Wallace ein Buch vorgelegt. Es reicht der Fall Mexiko, warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen, so heißt der Titel. Und Ina Rotscheid stellt das Buch vor.
Andrés Manuel Als der mexikanische Präsident Felipe Calderón am 1. Dezember 2006 sein Amt antrat, ahnte niemand, wie viel Gewalt Mexiko bevorstehen würde. Die Wahl des christlich-konservativen Politikers war begleitet gewesen von landesweiten Demonstrationen. Wie immer in den vergangenen Jahrzehnten gab es in Mexiko Vorwürfe des Wahlbetrugs. Oppositionelle riefen daraufhin den damals überaus beliebten Manuel López Obrador zum Gegenpräsidenten aus. Auf den Straßen der Hauptstadt herrschten wochenlang tumultartige Szenen. Nach einem in aller Eile und unter wütenden Protesten abgelegten Amtseid trat Calderón die Flucht nach vorn an. In einer seiner ersten Reden sagte er den Drogenkartellen den Kampf an.
Viele Mexikaner waren verblüfft. Calderón hatte im Wahlkampf nicht den geringsten Hinweis darauf gegeben, dass er ein solches militärisches Projekt im Kopf hatte. So überraschte es nicht, dass viele diesen plötzlich aus dem Hut gezauberten Drogenkrieg für einen verzweifelten Versuch hielten, seine Präsidentschaft zu retten.
Calderons Ankündigung gilt vielen als der Beginn des sogenannten Drogenkrieges in Mexiko. Doch die Wurzeln dieses Konfliktes liegen viel tiefer. Das arbeiten die mexikanische Schriftstellerin Carmen Bullosa und der US-amerikanische Historiker Mike Wallace in ihrem Buch »Es reicht, der Fall Mexiko, warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen« heraus.
So wie die Prohibition des Alkohols im Jahr 1919 erst das organisierte Verbrechen und mit ihm käufliche Politiker und Gesetzeshüter auf den Plan rief, so war das noch ältere Verbot von Rauschmitteln im Jahr 1914 die Geburtsstunde einer Drogen- und Schmuggelindustrie in Mexiko, deren riesige Profite dazu genutzt wurden, mexikanische Politiker und Vollzugsbehörden zu bestechen. Mächtige Kräfte im Land profitierten gewaltig und mit Freuden davon, den Gringos zu liefern, was deren Regierung ihnen verbot.
Die Kriminalisierung trieb die Preise für Drogen in die Höhe, an denen viele Akteure auf beiden Seiten des Rio Bravo kräftig verdienten, bis die USA Mexiko ebenfalls zu einem Drogenverbot zwangen.
So erhoben sich die USA, der weltweit größte Konsument illegaler Drogen, zum Richter über den Fortschritt anderer Länder bei der Lösung von Problemen, die sie selbst nicht in den Griff bekommen konnten. Wenn ein Land dieses Kriterium nicht erfüllte, was auf Mexiko offensichtlich zutraf, wurde es von anderen Entwicklungshilfeprogrammen ausgeschlossen. Schlimmer noch, insbesondere für Mexiko, die USA votierten gegen Kredite dieses Landes durch internationale Entwicklungsbanken, etwa den Internationalen Währungsfonds, was einem Todesstoß gleichkam.
Auf rund 200 Seiten zeigen Carmen Bullosa und Mike Wallace auf, wie sich Mexikos Präsidenten immer wieder den Wünschen der USA nach einer rigideren Drogenpolitik beugten und wie diese mehr Probleme schaffte, als sie löste, denn der Drogenkonsum in den USA ging dadurch nicht zurück. Stattdessen erwuchs in Mexiko über Jahrzehnte ein für viele einträgliches Netz aus Korruption, Vetternwirtschaft und Abhängigkeiten. In dieses Wespennest stach 2006 Felipe Calderón, ohne die Macht seines Gegners wirklich zu kennen.
Die fantastischen Summen, die den Drogenbossen zur Verfügung standen, hätten einen vorsichtigeren Mann innehalten lassen. Auch gab es keine Pläne für die etwa 2000 lokalen Polizeieinheiten, die bestenfalls nutzlos, in der Mehrzahl aber aktive Gehilfen der Kartelle waren, außer sie aus dem Amt zu entfernen. Das Strafjustizsystem war ein schlechter Scherz, unglaublich korrupt, extrem ineffizient, die Verhandlungsrate minimal, die Gefängnisse durchlässig oder von Insassen kontrolliert.
Die Bilanz war verheerend. In Calderons Amtszeit stieg die Zahl der Morde und Entführungen sprunghaft an. Die Brutalität der Verbrechen nahm absurde Züge an. Städte wie Ciudad Juárez erreichten Mordraten, wie es sie bisher nur in Bagdad oder Kabul gegeben hatte, erinnert sich die mexikanische Autorin Carmen Bullosa.
Es war die falsche Strategie. Calderón schickte das Militär in Mexikos Straßen und er glaubte fest daran, dass er mit der Verhaftung der Drogenbosse das Problem lösen könnte. Aber das war wie bei der Hydra, der man den Kopf abschlägt und es wachsen zwei neue nach. Das ist wirklich ein Albtraum geworden.
Daran änderte sich auch unter Enrique Peña Nieto nichts, der 2012 Calderón im Präsidentenamt folgte. Der jugendlich telegene Kandidat von der Partei der institutionalisierten Revolution war den Mexikanern bislang vor allem durch seine Ehe mit einem Seifenopernstar bekannt. Auch er präsentierte bislang keine überzeugende Strategie. Viel zu spät reagierte er auf die Entführung der 43 Studenten im September 2014, die erneut auf dubiose Verstrickungen zwischen dem organisierten Verbrechen, Polizei und Politik hindeutet. Bis heute begreife die Politik nicht den Kern dieses Problems, sagt Boyosa. Allerdings liege die Lösung nicht allein in der Legalisierung von Drogen.
Nein, natürlich ist das nicht die einzige Lösung, sondern eine von vielen. Der Justizapparat und die Polizei müssen reformiert werden. Was wir am dringendsten brauchen, sind Jobs und Perspektiven. Kein junger Mensch hat den Berufswunsch, Auftragsmörder zu werden. Und hunderttausende Kleinbauern stellen ihre Dienste nur in die Narkowirtschaft, weil sie keine Alternativen haben. Diese Komplexität wollen wir in dem Buch abbilden. Denn wenn man diese Situation nicht versteht, kann man die Probleme auch nicht lösen.
Von daher ist die deutsche Übersetzung des Buches »Warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen« irreführend. Im Englischen trägt das Buch den Titel »Eine Narkogeschichte, wie die Vereinigten Staaten und Mexiko gemeinsam den mexikanischen Drogenkrieg schufen«. Das ist in jeder Hinsicht korrekter, weil es auf die amerikanische Mitverantwortung für den viel zitierten mexikanischen Drogenkrieg hinweist. Das Buch ist ein detaillierter und spannender Überblick über die Geschichte Mexikos, die aktuelle Innenpolitik und die Beziehungen zu den USA. So mancher mag angesichts der vielen Abkürzungen, Organisationen und Namen den Überblick verlieren. Für den Einstieg in das Thema eignet sich das Buch nicht, dafür ist es zu komplex. Doch komplex ist eben auch diese mexikanisch-amerikanische Realität, ohne deren Verständnis auch die Krise nicht zu lösen ist.
Das Buch Es reicht, der Fall Mexiko, warum wir eine neue globale Drogenpolitik brauchen, von Carmen Boyosa und Mike Wallace. Es ist im Kunstmann Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Domradio weltweit. Der Drogenkrieg, die Situation der Indigenen, Misshandlungen gegen Migranten, das sind die großen Probleme Mexikos. Und wenn Papst Franziskus jetzt dort unterwegs ist, wird er immer wieder auf diese Probleme stoßen. Im südlichen Bundesstaat Chiapas, da ist er heute zu Gast und dort engagiert sich die katholische Kirche im Kampf gegen alle drei Phänomene. Das organisierte Verbrechen rund um den Drogenhandel, die Diskriminierung der indigenen Maya-Völker und die Ausbeutung der Migranten. Ein Beispiel aus der Stadt San Cristobal de las Casas.
Wir sagen ihnen, wo sie Unterkunft und Verpflegung finden. Wir helfen ihnen, den Rückweg anzutreten, geben medizinische Hilfe und manchmal auch Rechtshilfe. Weil wir hier im Moment nicht so einen großen Zulauf haben, können wir ganz individuelle Unterstützung leisten.
Erklärt Pater Gonzalo Ituarte Verduzco. Der Dominikaner leitet das neu eröffnete Zentrum für Migrantenpastoral in San Cristobal de las Casas. Und eine der ersten Migrantinnen, denen sie hier helfen konnten, ist Jessica aus Honduras.
Hier haben sie mich wie eine Königin behandelt. Ich habe so lange und so viel gelitten. Und hier sind sie so gut zu mir. Sie geben mir zu essen und alles, was ich brauche. Vor allem haben sie mir geholfen, meine Papiere zu bekommen.
Heute arbeitet Jessica in einer Suppenküche und sie hofft, dass sie bald ihren 17-jährigen Sohn und ihre Schwester zu sich nehmen kann. Wenn sie davon erzählt, strahlen die Augen der 37-Jährigen. Wenn sie aber an den langen Weg bis hierher zurückdenkt, dann laufen ihr immer wieder die Tränen übers Gesicht. Sie kommt ursprünglich aus San Pedro Sula, wegen seiner Bandenkriminalität als eine der gefährlichsten Städte der Welt verschrien.
Wir waren zu Hause 5 Kinder und 3 Erwachsene. Und meine Mutter war die Einzige, die etwas verdient hat. Da habe ich irgendwann gesagt, ich gehe. Und da bin ich also heute. Ich kämpfe dafür, dass es weitergeht.
»1998 landete Jessica in der mexikanischen Grenzregion Frontera Comalapa. Sie bekam ein Kind und schlug sich mit Billigjobs durch.
Wenn du Migrant bist, dann kannst du noch so sehr und so ehrlich arbeiten wollen, sie lassen dich einfach nicht. Sie sagen dir, du brauchst Papiere. Und du sagst, aber ich bin doch Migrantin, ich habe keine. Viele von uns träumen einfach davon, eine Arbeit zu finden. Da sind all die Verpflichtungen, die du deiner Familie gegenüber hast. und dein eigener Wunsch, die Familie voranzubringen.
12 Jahre lang arrangierte sich Jessica mehr schlecht als recht, um den Sohn und die Schwester, die aus Honduras nachgekommen war, zu ernähren. Dann wurde sie plötzlich festgenommen. Ein anonymer Anrufer hatte sie beschuldigt, illegal Migranten über die Grenze zu bringen, also als Menschenhändlerin zu arbeiten.
Und da war dann dieser Mann. Den Namen konnte ich nie vergessen. Francisco Maldonado Cruz von der Stadtverwaltung. Er hatte meinen Fall genau studiert und wusste Bescheid. Er wusste, dass an den Vorwürfen gegen mich nichts dran war. Er ist in meine Zelle gekommen und hat gesagt: Du weißt, dass ich dich zurück nach Hause schicken kann. Ich weiß, dass nicht stimmt, was sie über dich sagen. Wenn du mit mir ins Bett gehst, bist du frei. Wenn nicht, nicht. Du bist nicht von hier. Kein Mensch wird dir glauben. Ich konnte das nicht und habe Nein gesagt. Daraufhin haben seine Leute angefangen, mich bestialisch zu schlagen und zu treten.
Sie haben sie gegen die Wand geschleudert und immer wieder mit eiskaltem Wasser überschüttet. So lange, bis sie ein falsches Geständnis unterschrieb. Am Tag danach verlor Jessica ihr Kind. Sie war im 3. Monat schwanger gewesen.
Und dann haben sie mich ins Gefängnis hier in San Cristobal gebracht und nach 2 Jahren haben sie mich zu 6 Jahren Haft verurteilt. Am Ende habe ich 4,5 Jahre gesessen, einzig und allein deshalb, weil ich keine Papiere hatte und niemanden, der mich verteidigt, und weil ich keine Ahnung hatte, welche Rechte ich hatte.
Irgendwann Ende 2015 wurden dann Pater Gonzalo und seine Leute auf den Fall aufmerksam.
Sie haben gute Menschenrechtsanwälte eingeschaltet. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass sie mich nicht nach Honduras abschieben konnten. Sie haben auch erreicht, dass mir meine gute Führung anerkannt wurde und ich nicht die komplette Strafe absitzen musste und am Ende sogar, dass ich nach meiner Entlassung eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe.
Und mit der will Jessica nun in Chiapas bleiben und sich hier ein neues Leben aufbauen. Die USA sind ja ohnehin viel zu weit weg von ihrem Heimatland Honduras. Eines möchte sie Politikern gerne mal sagen, ganz egal ob hier, in Mexiko, den USA oder sonst wo.
Es ist sehr ungerecht, wie sie uns Migranten behandeln. Natürlich sind auch unter den Migranten schlechte Menschen, keine Frage. Aber die allermeisten wollen doch nur ihre Familien durchbringen, ihre Kinder. So viele müssen doch ihre Lieben zurücklassen, sogar Mütter und Väter, die im Rollstuhl sitzen oder kleine Geschwister. Die Leute sollten sich ans Herz fassen, wenn sie einen Migranten sehen. Sie sollten sich überlegen, dass auch eines ihrer Kinder am Ende Migrant werden kann. Es kann ja alles passieren.
Mit ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen müssten die Leute viel besser verstehen, was Migranten und Menschen auf der Flucht so alles durchmachen müssen. Das gilt für Lateinamerika genauso wie für Europa. Meine Kollegin Hilde Regeneter jedenfalls war sehr bewegt über das, was ihr Migrantin Jessica erzählt hat. Heute wird der Papst im Rahmen seines Mexiko-Besuchs nach Chiapas reisen. Das ist einer der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Der liegt ganz im Süden an der Grenze zu Guatemala. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist hier noch indigen, also direkte Nachfahren der Völker, die schon auf dem Kontinent lebten, bevor im 16. Jahrhundert die Spanier kamen. Obwohl die Region reich ist an Bodenschätzen, fristen viele Indigene ein Leben in Armut und halten sich mühsam als Kleinbauern über Wasser. Rainer Wilhelm ist Mexiko-Experte beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Sie sind gerade erst von einer Reise nach Mexiko zurückgekehrt. Sie waren auch in Chiapas. Wie muss man sich denn die Lebensumstände der Menschen dort vorstellen?
Das sind sehr einfache Menschen, die leben also wirklich nur von dem Nötigsten. Menschen, die eine kleine Parzelle haben und die dann quasi das anbauen, was sie zum Überleben und zum Leben brauchen. Mehr eigentlich auch nicht. Und es reicht wirklich gerade zum Leben.
Was sind die Gründe dafür, dass es den Menschen dort so geht?
Na gut, es gibt da verschiedene Gründe. Auf der einen Seite sind es halt kulturelle Gründe, auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Staat, der versucht, die Menschen von ihren Parzellen zu vertreiben, weil es halt ein sehr reiches Land ist mit vielen Bodenschätzen und dann werden auch Begehrlichkeiten geweckt. Also Es kommen sehr viele Großunternehmen, Multinationale. Das Freihandelsabkommen NAFTA, das ja seit 20 Jahren bereits in Kraft ist, hat da ein Übriges getan. Das war ja auch mit einer der Gründe für den Zapatistenaufstand, wo sich die Indigenen also gegen diese Bevormundung und gegen diese Vertreibung aufgelehnt haben.
Was wird denn genau der Papst heute in Chiapas machen?
Das wird eine ganz spannende Sache sein. Er wird einmal eine Messe in verschiedenen einheimischen, eingeborenen Sprachen feiern. Deswegen spannend, er hat es vorbereitet, nämlich gestern in einer Ansprache an die Bischöfe, wo er gesagt hat, die indigenen Kulturen, die ihr hier in Mexiko habt, sind noch nicht ausreichend in der Kirche gewürdigt worden. Und das tut er gerade heute in der Messfeier. Ihm wird ein Evangeliar in Zapoteca in einer einheimischen Sprache, die Übersetzung gerade fertig geworden, überreicht werden. Er wird eine Messe feiern auf einem Altar, das dieser Pyramide von Palenque nachempfunden ist. Also indigene Elemente werden da drin vorkommen und nicht nur die Sprache wird also ein Teil dieser Zelebration, dieser Feier denn sein. Und ganz wichtig ist, und das hatte der Bischof von San Cristóbal de las Casas, Monsignor Felipe Arismendi, nochmal sehr betont, der Gouverneur wird nicht an erster Stelle stehen, er wird nicht an dem Ehrenplatz sitzen, er wird nicht oben und auch nicht in der ersten Reihe sitzen, sondern hinten. Denn diejenigen, die gewürdigt werden, werden die Indigenen sein.
Wenn man von indigener Theologie spricht, was heißt das?
Es ist eine Theologie, die katholisch ist, aber nicht römisch. Und ich glaube, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Missionstheologie, ein Meilenstein in der Geschichte der Kirche insgesamt. Sie ist offen und sie ist auch bereit, indigene Elemente in sich aufzunehmen. Bedeutet natürlich auch eine Würdigung, dass das Wirken Gottes nicht an die europäische Kultur gebunden ist, sondern überall sich in der Welt und in verschiedenen Kulturen zeigt.
Wie schaut der Vatikan darauf?
Naja, also unter Johannes Paul II. Und vor allem später dann auch nochmal unter Benedikt dem 16. hat man natürlich solche Bestrebungen nicht allzu gerne gesehen, denn man hatte immer Angst vor Synkretismus und vor Dingen, die vielleicht falsch verstanden werden können. Und man warnte da immer davor, man beäugte es, man kontrollierte es auch sehr stark, man belegte es auch mit Verboten, zum Beispiel die Weihe von Diakonen, die ein wirklicher wichtiger Punkt auch in der Frage der Indigenen ist, denn das ist eine direkte Beteiligung der Menschen an Kirche und an Glauben auch. Also es ist sehr spannend, was da zurzeit auch passiert. Es ist also nicht nur eine Übersetzung in eine fremde Sprache, die also mehr ist als nur eine Übersetzung, sondern auch eine Übertragung von Weisheit, eine Übertragung von kulturellen Elementen. Es ist nicht nur eine Übergabe von Ämtern, sondern es werden traditionelle Ämter in die Kirche mit hineingenommen. Also Dinge, Aufgaben, die in der indigenen Tradition stehen, werden einfach hineingenommen in ein kirchliches Leben. Und das ist schon sehr, sehr viel.
Heute wird der Papst nach Chiapas reisen und dort sein. Und wir werden auch noch eine Stunde lang darüber berichten, was sonst noch in Mexiko Interessantes zu tun ist, was also sozusagen Aufgabe von vielen Menschen ist und auch vielleicht eine der Aufgaben, ja, der Papst sich widmet, also der versucht da eben entsprechend auch auf das Volk einzuwirken, während er dort ist. Was bedeutet der Papstbesuch in Mexiko? Wir sprechen heute darüber in Domradio weltweit. Seit Freitag ist Papst Franziskus wieder auf Reisen. Es ist seine vierte Reise nach Lateinamerika. Wieder ist es nicht sein Heimatland, das er besucht, sondern ein anderer Krisenherd des Kontinents, nämlich Mexiko, das in der Gewalt versinkt. Mexiko ist nach Brasilien die zweitgrößte katholische Nation der Erde und dort liefen die Vorbereitungen schon seit Monaten auf Hochtouren. Viele Künstler und Musiker haben unter anderem darum gebuhlt, ein Papst Franziskus-Mottolied zu komponieren. Am Ende ist eine ganze CD rausgekommen mit Liedern anlässlich des Papstbesuches. Aber das Offizielle ist das hier. Francisco heißt es. Ja, und ich begrüße Sie. Ich bin Dagmar Peters. Chiapas im Süden Mexikos. Das ist der Bundesstaat mit den meisten indigenen Einwohnern. Noch bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mussten sie auf den Fincas weißer Großgrundbesitzer schuften, lebten als Arbeitssklaven auf dem Land, das die spanischen Eroberer einst ihren Vorfahren weggenommen hatten. Ein Wendepunkt kam mit dem Jahr 1994, als Mexiko gerade ein wichtiges Handelsabkommen mit den USA und Kanada unterzeichnet hatte. Da erhoben sich viele Indigene in der Region. Sie nannten sich Zapatisten und kämpften für bessere Lebensbedingungen. Und auch wenn die Indigenen noch immer Diskrimination erleben, einiges haben sie schon erreicht. Den Kampf um die Rechte der Indigenen, den teilen übrigens auch die Jesuiten in Chiapas. Wir stellen Ihnen jetzt die Jesuitenmission von Bachajón vor. Die betreibt sogar ein eigenes Radio.
Radio HLQO transmite desde la zona selva norte, del estado de Chiapas, 98.7 XH. Radio HLQO transmitiendo las 24 horas del día.
So also begrüßt Radio HLQO seine Hörer. Aber warum dieser etwas exotische Name?
Das ist Zeltal und heißt das gute neue Wort. Da wird dann auch der religiöse Zusammenhang deutlich. Auf diesen Namen haben wir uns hier in der Mission geeinigt.
Erklärt David Perez Oleta, der 25-Jährige, leitet das Radio hier in der Jesuitenmission von Bachajón, einer abgelegenen Gegend im Bundesstaat Chiapas, circa 50 Kilometer nordöstlich von San Cristóbal de las Casas gelegen. Weil hier vor allem Indigene des Maya-Volkes Zeltal leben, sprechen David und die anderen Moderatoren ihr Publikum auch auf Zeltal an. Angefangen haben sie als Internetradio, mittlerweile senden sie auch auf UKW. In Talksendungen, Interviews, Live-Schalten und Call-In-Formaten informieren die Radioleute die Menschen in den indigenen Gemeinschaften der Umgebung über alles, was für sie wichtig ist. Religiöse Themen zum Beispiel, ökologische, Lokalpolitik und kulturelle Ereignisse vor Ort.
Unsere Hörer schalten sich per Telefon ein, stellen Fragen und kommentieren. Die Leute hier waren an kommerzielles Radio gewöhnt, mit Musik und Grüßen und so. Aber sie haben unser komplett anderes Programm mit seinen vielen Inhalten und Informationen sofort angenommen. Heute liefern uns die indigenen Gemeinschaften auch selbst Informationen über das, was bei ihnen gerade so los ist.
Dabei ist immer die Sprache der Schlüssel und das fördern David und seine Kollegen auch ganz gezielt.
Wir leiten auch junge Leute an, was sie mit ihren Smartphones so alles anstellen können, damit sie sie nicht nur als Zeitvertreib nutzen, sondern auch als Werkzeuge. Wir fordern sie auf, uns SMS und WhatsApp zu schicken, aber immer auf Zeltal. Und sie haben gut darauf reagiert und schicken uns täglich ihre Nachrichten auf Zeltal.
Das Radio läuft also heute sehr erfolgreich und das seit mittlerweile 3 Jahren. Die Jesuitenmission selbst ist allerdings schon viel älter.
In dem Projekt stecken mehr als 60 Jahre Arbeit. Die Jesuiten wollten von Anfang an den Menschen hier in der Region eine Perspektive geben. Und um ihnen bessere Lebensbedingungen zu verschaffen, mussten sie in den indigenen Gemeinschaften arbeiten, aus den indigenen Gemeinschaften heraus. Das nennen wir heute Inkulturation,
erklärt Pater Arturo Estrada. Dazu gehörte, dass die Jesuiten sich gemeinsam mit den Leuten der Landfrage stellten, mit ihnen die nachhaltigen Anbaumethoden ihrer Vorfahren neu belebten und soziale und solidarische Formen des Wirtschaftens ausprobierten. Ganz besonders aber ging es den Ordensmännern auch
um den Aufbau einer autochthonen Kirche. Der katholische Ritus mit Elementen aus der Spiritualität der Zeltal ist ein ebenbürtiger Weg, zu Gott zu finden. Und was die Bibel angeht, sage ich immer, noch bevor die Bibel ins Zeltal übersetzt war, hat Gott schon Zeltal mit den Zeltales gesprochen. Es geht darum, den Glauben aus der eigenen Sprache heraus zu leben.
Umso besser, dass es längst auch eine Bibelübersetzung ins Zeltal gibt. 40 lange Jahre hat Pater Eugenio Maura gemeinsam mit einem Muttersprachler daran gearbeitet. ein oft mühsames Unterfangen, sagt der 88-Jährige, aber eben auch ein sehr, sehr wichtiges.
Die Kulturen sind ja ganz unterschiedlich, ihre Konzepte, ihre Kosmovisionen. Deshalb müssen wir den Menschen helfen, die Bibel zu verstehen durch ihre eigene Sprache. Und da müssen wir auf jedes einzelne Wort schauen und seine mannigfaltigen Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten.
Das Wort Lernen zum Beispiel hat auf Zeltal die Bedeutung, sich etwas annähern. Verständlich, dass damit auch der Begriff Lehrer im Zeltal ein komplett anderes Konzept vermittelt. Oder der biblische Begriff Menschwerdung, der muss auf Zeltal aufwendig durch Umschreibungen erklärt werden.
Wir arbeiten hier für die Armen und für die Inkulturation. Wir wollen das Wort säen und es wachsen lassen, dem Boden gemäß, auf den es gefallen ist, damit diese Völker sich am Wort Gottes erfreuen können, verstehen, was er uns sagen will.
Und der betagte Anthropologe Eugenio Maurer freut sich seinerseits, wenn ein Sprecher seine Bibelübersetzung zum Leben erweckt. So zum Beispiel klingt der Anfang des Johannesevangeliums auf Zeltal.
Tja, so fremd das für unsere Ohren klingt, genauso fremd klingen unsere Sprachen in den Ohren der Indigenen. Hilde Reginita war in Bad Chajon und hat sich die Arbeit der Jesuiten dort angeschaut. Und übrigens, der alte Pater Eugenio, den Sie gerade im Beitrag gehört haben, der wird bei der Messe heute in San Cristobal de las Casas dem Papst seine Bibelübersetzung überreichen. Und darüber ist er ganz stolz. Der Papst ist in Mexiko und wir beschäftigen uns heute in Domradio weltweit mit diesem Land. Der mexikanische Bundesstaat Michoacán ist eigentlich wunderschön. Beeindruckende Berglandschaften prägen sein Gesicht genauso wie weite Weideflächen. Leider hat er sich in den letzten Jahren wohl auch, weil er so zentral liegt, zu einer Art Korridor des Drogenhandels entwickelt. Und seither treiben mafiöse Gruppen ihr Unwesen, massakrieren Menschen, lassen Menschen verschwinden und halten ganze Städte in Geiselhaft. Besonders schlimm, auch staatliche Institutionen sind verstrickt in dieses organisierte Verbrechen. Weil die Bürger also vom Staat keine Hilfe kriegen, haben sie sich an vielen Orten selbst organisiert. Bürgerwehren, sogenannte Autodefensas, haben die Verteidigung ihrer Städte und Gemeinden selbst in die Hand genommen.
Ich bin nie zur Schule gegangen, habe Lesen und Schreiben zu Hause gelernt. Aber unserer Regierung habe ich früher blind vertraut. Als ich dann erlebt habe, wie unsere Situation hier immer schlechter wurde, da habe ich verstanden, dass unsere Regierungsvertreter in Wirklichkeit wie Vampire sind. Vampire, die das Licht scheuen.
Das sagt José Alfredo Estrella Montero. Der einfache Arbeiter musste miterleben, wie sich auch seine Heimatstadt Tancítaro im Bundesstaat Michoacán ab dem Jahr 2005 in eine von vielen Hochburgen des organisierten Verbrechens verwandelte.
Die Situation hat sich immer weiter zugespitzt. Auf einmal war es normal, dass Mafiosi ganz normale Leute einfach mit Motorsägen umbringen oder am nächsten Baum aufknüpfen. Und die Militärs, die kamen gemütlich hinterher und haben sich das seelenruhig angeguckt. Da hätte ein Blinder sehen können, dass sie mit den Verbrechern unter einer Decke stecken.
Die Bürger von Tancítaro versanken in Angst. Auch die Geschäfte im eigentlich blühenden Handel mit den Avocados liefen nicht mehr. Und irgendwann, da haben die Leute sich einfach ein Herz genommen, erzählt José Alfredo.
Wir haben uns gesagt, besser eine Kugel im Kopf als von einer Motorsäge zerstückelt. Wir hatten nichts zu verlieren. Und so haben wir uns zusammengetan und Bürgerwehren gegründet.
Sie haben sich bewaffnet und Posten bezogen am Eingang und am Ausgang der Stadt. Mit Kalaschnikows oder auch einfachen Macheten in der Hand haben sie jeden kontrolliert, der Tancítaro betreten oder verlassen wollte.
Und ich garantiere Ihnen, heute können Sie unbesorgt nachts hier rumlaufen. Es wird Ihnen nichts passieren. Heute ist es hier ganz ruhig.
Das Konzept der sogenannten Autodefensas, im Fall Tancítaro scheint es aufgegangen zu sein. José Alfredo und seine Mitstreiter sind stolz darauf. Heute arbeiten auch sie mit in einem Projekt der Jesuiten, einem Projekt zur Wiederherstellung des sozialen Gefüges. Denn, das haben die Ordensleute mit Hilfe empirischer Gewaltforschung herausgefunden, je schlechter der Zusammenhalt, desto größer die Anfälligkeit für Gewalt.
Am Anfang wussten wir gar nicht,
wie wir vorgehen sollten. Das Problem der Gewalt hier in Mexiko ist sehr komplex und hat seine ganz eigene Dynamik. Und wir haben für uns herausgefunden, dass wir die Gewalt nur bekämpfen können, wenn wir interdisziplinär vorgehen.
Nelson Manuel Garcia hat Ingenieurswissenschaften studiert und arbeitet jetzt als einer von vier jungen Freiwilligen mit in dem Projekt.
Un psicólogo, un abogado.
Wir sind ein Psychologe, ein Anwalt, ein Ingenieur und eine Erzieherin. Wir arbeiten im Bereich soziale und solidarische Wirtschaft, Erziehung zum Frieden, Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Aussöhnung in den Familien.
Anderthalb Jahre soll diese Arbeit laufen, nur so lange, bis die Leute das Projekt zu ihrem eigenen gemacht haben. Eines der wichtigsten Prinzipien dabei ist, dass alle mitmachen. Die Wachtposten der Bürgerwehr genauso wie Kirchenmitarbeiter und auch Vertreter der Stadt. Dazu der relativ neue Bürgermeister Arturo Oliveira Gutierrez.
Menschen, die jahrelang unter einer großen Bedrohung gelebt haben und diese am Ende überlebt haben, werden oft erst einmal geradezu euphorisch. Sie glauben, dass sie alles können, dass sie es alleine schaffen können. Dabei müssen wir ja auf das Zusammenleben setzen und das können wir nur gemeinsam. Wir sind alle Teil der Stadt, die Kirche, die Bürgerwehren, die Stadtverwaltung. Wir müssen zusammenarbeiten, dürfen uns nicht isolieren. Es waren ausgeprägte Formen von Individualismus, die uns hierher gebracht haben. Um eine lebenswerte Zukunft zu bauen, müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen.
Zumindest in Tancítaro versuchen sie das. Da arbeiten Kirche, Stadtverwaltung und Bürgerwehren zusammen. Hilde Regineta war fürs Domradio dort. Die Zeiten haben sich geändert. Seit 1992 unterhalten der Vatikan und Mexiko diplomatische Beziehungen, sodass Papst Franziskus nicht bei seinem derzeitigen Besuch wie einst Johannes Paul II. Als Tourist einreisen musste. Seit Freitag ist der Papst in Mexiko unterwegs und zwar offiziell als Staatsgast. Früher war Mexiko streng antiklerikal verfasst. Rainer Wilhelm von Adveniat, welchen Stand hat denn die katholische Kirche heute in Mexiko?
Naja, eher konservative Kräfte, also diejenigen, die zurzeit auch in der Bischofskonferenz die Mehrheit haben, sind mehr oder weniger mit der Politik verbandelt, also fahren einen Schmusekurs. Das war in früheren Zeiten vielleicht sogar etwas anders. Also man hatte ja gehofft, dass die Kirche ihre Unabhängigkeit auch weiterhin behalten wird nach 1992. Das ist aber nur teilweise passiert. Es gibt aber immer noch kritische Stimmen, vor allem Bischöfe, die eher in der Befreiungstheologie zu Hause sind und die melden sich also dann auch sehr vehement und immer mal wieder sehr lautstark zu Wort.
Mexiko ist auch der Gründungsort der Legionäre Christi. Die haben dazu beigetragen, dass das Image der katholischen Kirche in Mexiko nicht das Beste ist. Warum?
Naja, also sie heißen Legionäre Christi, aber vielerorts werden sie auch Los Millonarios de Christi, also die Millionäre Christi genannt. Sie haben also sehr viel Geld, sie sind verbandelt eben mit der Oberschicht und werden auch von denen finanziert. Und das ist leider ein großes Problem. Außerdem ist der Gründer der Legionäre Christi eher durch sexuellen Missbrauch und seine Frau dann auch ins Gerede gekommen. Der Gründer hatte also nicht nur eine Kongregation gegründet, sondern er hatte auch Liebeleien, Liebschaften und hat sich dann auch an Jungen vergangen, leider.
Was sind denn die Schwerpunkte jetzt der Arbeit von Adveniat in Mexiko?
Das ist sehr spannend. Also der Papst hat die großen Probleme ja aufgezeigt. Es sind insgesamt drei Themenschwerpunkte. Das ist einmal die Gewalt, das andere Thema ist die Migration und das nächste Thema sind die Indigenen. Und da hat auch Adveniat seine Schwerpunkte, nämlich wo es um die Frage der Gewalt geht, unterstützen wir Friedensschulen, wir unterstützen die Menschenrechtsarbeit für Indigene, aber auch für Menschen, die in Not sind, Opfer und Angehörige von Gewalt. Und wir arbeiten auch sehr, sehr stark im Bereich der Migration und unterhalten dort Migrantenheime. Wir unterstützen Mitarbeiter in diesen Heimen, dass sie, also vor allem Schwestern, die dort arbeiten, dass sie dort leben können. Also das sind so verschiedene Punkte, die Adveniat unterstützt.
Gibt es ein Projekt, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, gibt es. Und zwar die Arbeit mit den Opfern und deren Angehörigen. Wenn man also wie ich jetzt auch gerade dort gewesen ist und die Schicksale dieser Menschen hört oder das Schicksal, was wir ebenfalls gehört haben von dieser Migrantin, die ja ihre Rechte völlig missachtet und entledigt worden ist. Sie hat keine Rechte. Dann ist es genau dieses Thema, mit Opfern von Gewalt zu arbeiten. Das ist eines dieser Projekte, was wir gerne unterstützen und was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt.
Also im Grunde genommen die Arbeit direkt mit den Menschen vor Ort, damit es den Menschen wirklich konkret auch besser geht.
Genau so ist es, ja.
Wir wollen gleich nach der nächsten Musik noch weitersprechen und zwar wollen wir dann mal noch zum Thema machen, welches Signal wird diese Mexiko-Reise des Papstes möglicherweise aussenden. Am Frieden müsse man jeden Tag arbeiten. Er selbst wolle in Mexiko ein Werkzeug des Friedens sein. Das hatte Papst Franziskus schon vor seinem Besuch angekündigt. Und seit Freitag ist er nun unterwegs in der zweitgrößten katholischen Nation weltweit. Rainer Wilhelm ist Mexiko-Experte beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und er verfolgt den Besuch natürlich mit Spannung. Werkzeug des Friedens sein, was meint der Papst damit? Haben Sie das schon bisher beobachtet?
Ja, also er legt tatsächlich die Finger in die Wunden. Als er im Nationalpalast vor dem Parlament und Parlamentsabgeordneten, vor den Politikern, vor der Regierung gesprochen hat, da hat er also wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und als er ein Privatgespräch mit den Bischöfen hatte, auch da muss wohl Tacheles geredet worden sein. Es wird sogar von einer sogenannten Standpauke geredet, indem er gesagt hat, Leute, Mitbrüder, ihr sollt keine Fürsten sein, ihr sollt wirklich Zeugen des Herrn werden, ihr sollt euch von den Herausforderungen ansprechen lassen und ihr sollt keine Angst haben, auch etwas gegen die Drogenkartelle zu tun.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der allerwichtigste Punkt dieser Reise?
Ich glaube, man sollte nicht den allerwichtigsten Punkt nennen. Allein die Tatsache, dass der Papst diese Reise tut, zum jetzigen Zeitpunkt tut und wohin er fährt. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Ich glaube, mehr als das und auch seine Reden, die er da hält, also dass er wirklich ohne Angst und ohne sich den Mund zu verbieten und verbieten zu lassen, einfach das sagt, was er denkt und zwar gegen alle Widerstände. Widerstände der Politik, die wollten eigentlich nicht, dass er kommt und naja, es ist ja jetzt nun nicht mehr abzuändern. Dann hat man versucht, am Reiseplan etwas zu verändern. Und versucht dann auch die Menschen daran zu hindern, zu ihm zu kommen. Oder auch gegen Kirchenpolitik einfach auch, dass er sagt, so wie ihr lebt, ihr Bischöfe, vor allem ihr, die ihr da oben sitzt, die ihr die Politik mitbestimmt, die ihr eine Nähe zur Politik auch habt, ihr müsst euch ändern, ihr müsst ganz einfach anders sein und ihr müsst das Evangelium wieder wahrnehmen.
Wenn man jetzt die Situation der Menschen betrachtet, wir haben ganz am Anfang der Sendung auch darüber gesprochen, die verschwundenen Studenten, also die Eltern, die versuchen ja möglicherweise da auch irgendwie etwas zu erreichen, haben die eine Hoffnung, dass der Papst ihnen da weiterhelfen kann?
Also offiziell von Seiten des Protokolls ist es nicht vorgesehen. Also ich hatte da auch das Gespräch mit den Koordinatoren und Organisatoren dieser Reise. Die haben das kategorisch ausgeschlossen. Aber wie gesagt, dieser Papst lässt sich den Mund nicht verbieten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus am Rande ohne großes Protokoll zu einem Austausch, zu einem Gespräch auch mit den Vertretern und mit den Angehörigen dieser verschwundenen 43 jungen Leuten kommt. Also da gehe ich davon aus, dass man alles nicht unversucht lässt. Es gibt da einige Hinweise, dass das in Ciudad Juárez, einer der gefährlichsten Städte des Landes, dass man es dort versucht, am Rande der Messfeier oder am Rande der Gespräche dann noch ein Treffen mit dem Papst hinzubekommen.
Inwieweit unterstützt der Papst denn jetzt auch schon Menschen in solchen Situationen?
Also seit etwa 3 Jahren merkt man natürlich sehr stark, dass sich die Personalpolitik immens verändert hat von Seiten des Vatikans. Also die Bischofsernennungen nehmen sehr viel stärker Rücksicht auf Personen, auf Regionen und auf die Notwendigkeiten. Also man schaut, zu welcher Region welcher Kandidat passt. Möglicherweise nimmt man auch Kandidaten aus dieser Region, so ist es also nicht verwunderlich, dass Priester, die dort geboren sind, auch Bischöfe vor Ort werden. Und man versetzt nicht einfach Bischöfe irgendwo aus dem Zentrum, also aus Mexiko-Stadt oder irgendwo aus Monterrey, wichtige Städte, sondern man nimmt Personen, man nimmt Kandidaten aus der Umgebung, die auch bereits in gewissen Themen drin sind und die die Thematik kennen, die die Probleme kennen und die dann auch in dieser Arbeit schon drin stecken.
Mexiko war lange Zeit ein schwieriges Land für die katholische Kirche. Es hatte eine stramm antiklerikale Verfassung. Welches Gewicht hat denn das Wort des Papstes, wenn er sich zum Beispiel mit Politikern trifft?
Also insgesamt gesehen hat dieser Papst ein immenses Gewicht. Das sieht man auch alleine daran. Er hat zum Beispiel eine Einladung in die USA relativ schnell nach seiner Amtseinführung ausgeschlagen. Oder auch er hat sich relativ spät erst mit Obama getroffen. Also man sieht, er ist unabhängig. Und was seine Äußerungen, was seine Enzykliken betrifft, die letzte, Laudato Si, aber auch die vorherige, Gaudium Evangelii, die sprechen eine eindeutige Sprache. Und das ist schon es ist schon ein Mahner, ein Prophet in der heutigen Zeit, der Dinge anspricht, die absolut unangenehm für Reiche sind, für die Menschen sind, die etwas zu verlieren haben. Das muss man einfach glatt sagen.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Die Mexiko-Reise des Papstes war heute unser Thema in Domradio weltweit. Das war Rainer Wilhelm, Mexiko-Referent bei Adveniat. Ja, und der Papst ist noch unterwegs in den kommenden Tagen in Mexiko. Heute wird er in Chiapas erwartet und in den kommenden Tagen ist er also auch noch unterwegs an diesen Städten, die wir heute auch teilweise genannt haben in der Sendung. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.